Also schon im Telefonat mit ihr habe ich vorhin ganz kurz gesagt, also das war die Frau, wo ich dann auch angefangen habe zu weinen, weil ich dachte, mein Gott, also das ist, also was sie erlebt hat, aber dann eben auch wieder dieser Umkehrschluss, dass sie das verarbeitet hat und dass das Leben weitergeht und dass sie Verantwortung dafür übernimmt, dass sie Verantwortung darüber übernimmt, dass sie ihr Leben sozusagen, dass sie lernt, damit zu leben, und auch anderen Frauen eine Perspektive bietet. Und das fand ich so großartig und so eindrucksstark. Das fand ich richtig, richtig klasse.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KBBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung.
Einen wunderschönen guten Morgen, Janine.
Guten Morgen, moin.
Moin, moin. Schön, dass wir miteinander sprechen können heute. Vorab einmal nochmal für alle, die zuhören. Es ist immer noch Corona, daran hat sich nicht so viel geändert leider. Das heißt, auch diese Folge nehmen wir auf Distanz auf, macht aber gar nichts, tut dem Inhalt immer noch keinen Abbruch. Insofern einfach zurücklehnen, zuhören und dieses spannende Gespräch anhören, denn ich spreche heute mit Janine Mehner. Und wer Janine Mehner ist, das kann sie einfach selber erzählen. Erzähl doch mal.
Ja, herzlichen Dank, dass ich bei euch sein darf. Liebe Denise, ich habe gerade gestern einen Test gemacht oder machen müssen auf einer Produktion und deswegen hätte ich dich ganz, ganz gerne natürlich auch live gesehen, aber es funktioniert ja mittlerweile im Homeoffice, funktioniert mittlerweile alles. Mein Name ist Janine Mehner, wie du eben schon gesagt hast. Ich bin Moderatorin und Journalistin. Seit 10 Jahren mache ich meinen Traumberuf, beziehungsweise an sich stehe ich auf der Bühne, seit ich 3 bin. Hab gesungen, getanzt, Theater gemacht und eben bin dann zur Moderation gekommen, habe Journalismus studiert, Kultur- und Medienmanagement, habe ein Volo beim Fernsehen gemacht, also auch fürs Fernsehen gearbeitet. Deswegen habe ich auch das große Glück, dass ich jetzt im Moment gerade Livestreams moderieren kann und ansonsten bin ich auf der Bühne zu Hause und moderiere Events, Messen, Podiumsdiskussionen und Galas und durfte jetzt eben auch schon mehrere Male mit euch zusammenarbeiten.
Das stimmt. Vorab, das höre ich zum ersten Mal. Du hast Theater gespielt?
Ja, also genau. Ich war auf der Bühne, Bühne zu Hause, habe viel getanzt.
Ja. Also da wird ja mein Theaterregisseurinnenherz direkt warm. Ah. Ja, ich vermisse es sehr, aber es geht ja jetzt gerade alles nicht so wirklich. Genau, du hast es schon gesagt. Du hast für unsere Veranstaltung Gewalt im Alltag die Moderation übernommen seit 2019. Also die allererste Veranstaltung. 2019 hast du moderiert. Ich würde super gerne wissen, wie du dich auf diese Themen vorbereitest. Also Gewalt im Alltag nochmal für alle, die das vielleicht noch nicht so richtig wissen. Das ist eine Veranstaltung, die Stiftung eigentlich einmal jährlich, aber seit diesem Jahr 2-mal jährlich ausrichtet. Eigentlich war es eine Veranstaltung, wo man wirklich hingehen konnte. Jetzt sind es Digitalveranstaltungen aus Gründen, die wir alle kennen. Und 2019 war sozusagen der Auftakt und es ist immer das große Oberthema Gewalt im Alltag mit Schwerpunktthemen. Im November zum Beispiel, im November 20 war es das Thema digitale Gewalt, Gewalt im häuslichen Kontext und Folgen von Gewalt. Und was jetzt im März auf uns zukommt, darüber reden wir ein bisschen später. Vorher würde ich gerne einmal wissen, 2019 war das erste Mal. Wie war das für dich, so eine Veranstaltung zu moderieren? Und wie bereitest du dich oder hast du dich damals vorbereitet auf diese doch sehr schweren, in Anführungszeichen, Themen?
Danke für die Frage. Ich würde sozusagen das Pferd von hinten aufsäumen und mit der Vorbereitung starten, weil das sozusagen dann in meinem Kopf chronologisch ist, wie das so passiert. Wie eben schon erwähnt, ich moderiere Events, Galas, Podiumsdiskussionen. Das heißt einerseits stehe ich irgendwie im Abendkleid auf der Bühne. Ich habe mit Politikern zu tun. Ich habe zum Beispiel auch eine Baumpflanzaktion gemacht, wo man dann mit Gummistiefeln im Wald steht. Also das ist erstmal so das Große, was ich so an meinem Job liebe. Ich habe sehr viel auch in der Industrie gemacht, sehr viel Technik gemacht. Mitunter, klar, auf Messen ist es auch so, dass man in Anführungszeichen versteckterweise auch was verkaufen muss, obwohl es mir auch immer um die Information geht. Und dadurch natürlich auch, dass ich Journalistin bin, bin ich einfach jemand, ich bereite mich immer sehr gut auf eine Veranstaltung vor. Ich mache das für mich einfach sehr gerne. Also im Prinzip, wenn ich eine Podiumsdiskussion von 60 Minuten leite, habe ich oder muss ich Stoff haben für 90 Minuten oder 120 Minuten, wenn irgendwas ist, dass ich einfach mehr Hintergrundinformationen habe. Und im Theater, wir haben ja gerade schon ganz kurz über das Theater gesprochen, spricht man so davon, dass man schwanger mit einer Sache oder schwanger mit einer Rolle geht. Und so ist es bei mir bei einer Moderation. Wenn ich weiß, dass ich dazu moderiere, jetzt eben in dem Fall Gewalt im Alltag, dann lese ich einfach ganz viel dazu, aber jetzt nicht unbedingt so krampfhaft, dass ich sage, ich setze mich jetzt hin und mache das, sondern es ist eher so, man hat das immer im Hinterkopf und man hat dann hier mal einen Artikel, da sieht man was, hat ein Video, hat einen Link und auf einmal ist es so, boah, man achtet so auf Sachen, auf die man gar nicht geachtet hat oder stellt es dann selber fest, dass das sogar auch im Umfeld oder mitunter auch bei sich selber ein Thema ist. Bei Podiumsdiskussionen oder eben auch bei Gewalt im Alltag war es dann so, dass ich auch mit einer Betroffenen zum Beispiel telefoniert habe. Ja, was mir natürlich einfach das Gefühl gibt, ein Gefühl dafür gibt, was habe ich da für einen Gesprächspartner? Wie ist der persönlich? Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Menschen, also alle Menschen sind unterschiedlich, aber die unterschiedlich antworten. Das heißt, entweder habe ich jemanden, den ich frage, wie ist das und das? Und der holt aus und der erzählt 3 oder 5 Minuten, wo ich dann gucken muss, okay, wie kann ich den einbremsen? Ich habe aber auch Leute, wo ich die frage, wie ist das und das? Und der sagt dann, schön.
Oh Gott, ja. Das hatte ich tatsächlich auch schon mal in einem Podcast.
Okay, wir brauchen einfach mehr Futter. Dann brauche ich ja 5-mal so viele Fragen und dann hört man mich am Ende viel mehr reden. Aber das ist ja im Prinzip gar nicht Sinn und Zweck, sondern man soll den anderen ja viel mehr reden. Dann muss ich irgendwie gucken, wie ich da was aus dem rauskitzeln kann. Oder wiederum, wenn man Politiker hat, die dann so ihre Standardantwort geben, wo man sagt, ja, das war jetzt schön auswendig gelernt, aber das war nicht die Antwort auf meine Frage und so weiter. Also auch vom Gespräch einfach ein Gefühl davon zu kriegen. Aber wie gesagt, auch einfach das Thema zu haben und das Thema gut beleuchten zu können. Und ich versuche dann immer zu gucken, was könnte die Zuschauer interessieren. Wenn ich im Publikum sitzen würde, was würde mich interessieren? Das ist die Vorbereitung. Also die Vorbereitung ist im Prinzip immer, ich vergleiche das gerne mit einem Eisberg oder habe dann mitunter auch Kunden, gerade bei Bühnenveranstaltungen, die sagen, wie, aber sie stehen doch nur 1 Stunde auf der Bühne. Ja, es ist aber auch nicht so, dass ich 1 Minute vorher ankomme und 1 Minute später auch wieder verlasse. Also ich meine alleine schon, wir kommen vorher an, wir haben Toncheck, wir haben Soundcheck, wir haben die Proben. Mitunter, wenn es jetzt eine Veranstaltung in München ist, dann reise ich sowieso einen Tag vorher an, dass man einfach auch sicherstellen kann, dass man dann da ist. Dann hat man vorher Briefings. Bei uns ist es auch so, wir nehmen vorher Videos auf. Wir haben auch die Zoom-Calls vorher als Vorbereitung. Also da ist 80% Vorbereitung und 20% passieren dann eigentlich auf der Bühne. Das Besondere bei Gewalt im Alltag ist, dass es eben keine Verkaufsveranstaltung ist, dass es eben nicht irgendwie Industrie 4.0, also gut, ich sag mal über den Livestream, über die Zooms, über die digitale Beratung am Ende zwar schon, natürlich auch wieder Digitalisierung, klar, daran kommt man nicht vorbei, aber im Großen und Ganzen keine Industrie ist, kein Produkt ist, was total schön ist, was spannend ist. Für mich als emotionaler und empathischer Mensch ist es mitunter wirklich so, dass ich einfach sage, wow, das sind so großartige Menschen, alle, die damit arbeiten und auch alle, die da ehren- und hauptamtlich arbeiten, das habe ich auch schon bei der Veranstaltung gesagt. Ich habe mit einer Betroffenen telefoniert und mir sind dabei echt schon die Tränen gekommen und sie sagt mir dann, ja, sie hat zwischen den Beratungen 2 Minuten Zeit und dann kommt der Nächste und ich denke so, wow, und ich mache diesen, ich nenne es jetzt wirklich in dem Fall mal Job, an einem Wochenende, an einem Tag und sie arbeiten täglich damit. Also sie machen einen ganz großen Dienst an der Menschheit. Vielleicht ist es auch in Anführungszeichen so, ich will jetzt nicht sagen abgestumpft, das wäre jetzt zu krass formuliert, dass man sich aber in einer gewissen Art und Weise dran gewöhnt und dass man natürlich auch gucken muss, gerade in diesem Job, in eurem Job, dass man sich halt ein Stück weit abgrenzt, ne? Dass man den Leuten zuhört, aber dass man es nicht zu persönlich nimmt.
Ja, ich glaube, dass die, also ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen. Ich glaube, es braucht ganz dringend immer eine Waage. Also die Missstände sich anzuschauen und die natürlich, man bekommt das auf eine völlig andere Art und Weise mit, wenn man in diesem Sektor arbeitet. Aber es gibt ja noch was, nämlich die Lösung. Also das heißt, du kannst ja konkret, ganz klar mit Menschen, also du hörst nicht nur, dass ganz viel schief läuft, sondern du bist aktiv Teil der Verbesserung im besten Fall. Ja. Und das ist, glaube ich, zum einen der Antrieb und zum anderen, also diese unbedingte, also diese Not, die dann natürlich irgendwie Teil der Sache ist, die man immer und immer wieder ungefiltert mitbekommt, und dann so diese Selbstwirksamkeit zu erfahren und das Gefühl zu haben, ich bemerke diese Missstände, aber ich kann was machen. Hier kann ich konkret ganz klar was machen. Ich kann die Welt nicht verbessern von heute auf morgen, aber ich kann in einem kleinen Kosmos aktiv werden. Und ich glaube, das ist das, warum man es hinbekommt. Das heißt, man hört nicht nur ganz, ganz viele schlimme Dinge, sondern man ist Teil der Lösung. Und das ist, glaube ich, die Waage, die braucht es total. Sonst, also zum einen, das ist ja so ein bisschen auch Fluch und Segen, ne? Zum einen ist eine Empathie, so eine Fähigkeit des Einfühlens, das kann man nicht ausklammern, das brauchst du, damit du auch ja überhaupt einen guten Job machen kannst. Sorgt natürlich aber auch dafür, dass du das nicht immer dich gut abgrenzen kannst, was ja aber auch gar nicht geht. Also wenn du mit Menschen arbeitest, ist dieses Abgrenzen, finde ich, an vielen Stellen auch gar nicht unbedingt förderlich. Also es ist ein ganz schmaler Grad zu, da müssen wir einen Schritt weiter nach vorne, aber nicht zu dicht und so weiter. Manchmal kann man es gar nicht entscheiden. Manchmal passiert es einfach und das ist auch okay so. Aber wie gesagt, ich glaube, dass diese Lösung, die wir anbieten sozusagen, dass das dafür sorgt, dass man es machen kann. Ich glaube, das geht den Fachberatungsstellen tatsächlich sehr ähnlich. Nur das so als kleine Ergänzung dazu.
Das hast du super schön zusammengefasst. Auf jeden Fall richtig. Es geht ja auch bei Gewalt im Alltag natürlich darum, die Missstände aufzuzeigen, aber eben genau wie du das gesagt hast, die Lösung anzubieten und zu sagen, ey, es gibt so viele tolle Organisationen, die euch helfen können. Und diese Lösung aufzuzeigen, das ist wirklich richtig, richtig toll. Und da gibt's auch so ein schönes Bild, du hast das gerade schon auch im übertragenen Sinn gesagt, wenn ich an einem Strand stehe, ich habe das Meer und ich habe Steine. Da war mal, glaube ich, ein kleiner Junge, das ist diese Geschichte. Und er wirft Steine ins Meer. Dann kommt ein Erwachsener und sagt so, ja, das bringt doch überhaupt nichts. Also du kannst keine Sterne zählen und du kannst nicht alle Steine nehmen. Und dann sagt er, ja, aber für diesen einen Stein ändert sich etwas.
Genau. Ja, das stimmt, das ist total so. Also man braucht überhaupt nicht anfangen oder wir brauchen überhaupt nicht anfangen, wenn wir so frustriert schon daran gehen. Ja? Und sagen, ja, aber ich kann ja jetzt nicht, also das ist ja, also das ist jetzt ein ganz plumpes Beispiel, aber das ist genau das Gleiche, wenn Menschen sagen, ich gehe nicht wählen, weil es verändert gar nichts. Ne? Also naja gut, aber bin ich unsicher, ob das so die Wahrheit ist. Ne? Und genauso verhält sich das auch in diesem Bereich. Und worum es natürlich auch geht zusätzlich, dass Menschen mit einer bestimmten Biografie, mit bestimmten Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass sie Sichtbarkeit bekommen und dass sie auch eine Stimme haben und dass sie, also das sind ja für mich die Menschen, von denen ich lerne. Das sind die Menschen, die mir erzählen, wie es ihnen geht, wie sich das anfühlt. Und ich unterteile da auch nicht, ne? Also ich unterteile nicht in zum Beispiel krank und gesund und ich weiß es, du weißt es nicht, sondern für mich ist es genau das Gegenteil. Du hast diese Erfahrung gemacht und ich höre dir zu. Mhm. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich so viel lerne, dass ich dann in anderen Bereichen mit anderen Menschen durch dich ganz viel verstanden habe und anwenden kann. Ja.
Ja.
Aber die Gewalt im Alltag 2019, da war ich ja tatsächlich noch gar nicht Teil des Teams, aber ich war bei dieser Veranstaltung.
Ah.
Ja, das war ganz spannend. Ich war bei der Veranstaltung und ganz privat und hatte wirklich gar keine Informationen und war auch ehrlicherweise sehr skeptisch. Ich bin nicht so schnell zu überzeugen, weil ich habe so eine Grundskepsis immer. Das ist so ein persönliches Ding bei mir und ich bin dann dahin und ich war wirklich, wirklich schwer begeistert. Schwer begeistert. Für mich war das eine rundum 100% Veranstaltung. Ich mochte, wie es aufgebaut war. Ich mochte dieses, hatte so ein bisschen sowas wie so eine Art Event-Hopping, finde ich. Es war so ein bisschen, ich konnte einen Kuchen essen, wenn ich das wollte, um mich zu kurz irgendwie zu akklimatisieren von dem Vortrag vorher. Ich konnte zum Plenum gehen und weiter zuhören. Ich konnte das selbst entscheiden. Ich konnte auf den Marktplatz gehen und mich informieren. Mhm. Und ich konnte sozusagen einen ganzen Tag dort verbringen, aber selbst entscheiden, wann ich Pausen mache. Ich fand das mega, wirklich mega, mega, mega. Ich hatte einen großartigen Tag. Das klingt so ganz absurd, aber das war einfach großartig im Sinne von sehr informativ, aber nicht überladend, selbst die Möglichkeit zu entscheiden, wie viel und wie lange und dergleichen. Ich weiß ehrlicherweise gerade gar nicht mehr so genau, was es für Schwerpunktthemen waren. Erinnerst du dich da noch dran, was 2019 bei der Auftaktveranstaltung schwerpunktmäßig dran
war? Bei der Auftaktveranstaltung hatten wir 7 verschiedene Formen der Gewalt. Mhm. Jetzt ist natürlich hier die Moderatorin, das ist 1,5 Jahre her. Also alle 7 kriege ich nicht mehr zusammen, aber es war auf jeden Fall auch, wir hatten digitale Gewalt mit dabei, wir hatten sexualisierte Gewalt mit dabei. Wir hatten auch am Anfang erstmal wieder einen Überblick, was ist überhaupt Gewalt, weil viele ja wirklich auch damit assoziieren, Gewalt ist, wenn man eben die Faust auf dem Auge hat. Nee, genau, Gewalt fängt ja schon viel eher an. Darüber gab es einen Überblick, auch die Folgen von Gewalt. Ja, wie gesagt, so ad hoc. Wir hatten noch Sport, Gewalt im Sport hatten wir mit dabei. Mhm. Gewalt in der Pflege hatten wir mit dabei. Ich glaube, das waren jetzt schon 5 und ich kriege sie jetzt gerade.
Ich erinnere noch, dass der LGBTQI-Bereich auch Teil war. Also es gab einen Vortrag zumindest dazu. Das weiß ich noch, weil ich den sehr gut fand.
Mobbing in der Schule, das war auch dabei.
Ja.
Das fand ich sehr interessant auch.
Genau. Der Shai Hoffmann, an den erinnere ich mich nämlich noch. Stimmt, das war ein bisschen breiter aufgestellt. Mhm. Das haben wir jetzt verändert, damit wir ein bisschen tiefer in die Thematik gehen.
Ja, ich habe schon gesagt, das war Magdalena hatte da gesagt, Mensch, wir haben jetzt hier überblickmäßig erstmal gestartet mit den 7 Formen, an einem Tag alles untergebracht und im Prinzip hat sie gesagt, hätten wir auch eine ganze Woche machen können, jeden Tag ein Thema. 2020 war dann ein Tag Livestream mit 2 beziehungsweise mit den Folgen 3 Schwerpunktthemen. Und 2021, du bist ja von der Stiftung, du darfst das gleich verkünden, sieht das ja nochmal ein bisschen anders aus. Und dann kommen wir eigentlich fast so an die ganze Woche, kommen wir dann schon knapp ran.
Das stimmt, ja. Das ist tatsächlich auch immer wieder etwas, wo ich bemerke, man kommt da ins Straucheln hier und da, weil jedes Thema irgendwie auch übergreifend dann irgendwie in das andere hineingeht und man immer genau gucken muss, okay, das ist ja irgendwie, das eine ist auch das andere, aber der Umkehrschluss funktioniert irgendwie nicht so richtig, aber eigentlich passt das alles zusammen. Also Diskriminierung ist eigentlich zum Beispiel ein Thema, das müsste für sich allein stehen, aber Diskriminierung ist auch am Arbeitsplatz Teil der Sache und so weiter. Also das ist immer so ein bisschen, da muss man genau gucken, wie stellt man sich da auf. Und im November, also die November-Veranstaltung war natürlich grundsätzlich erstmal eine Herausforderung, weil wir das erste Mal digital gelaufen sind. Aber ich fand es ganz, also mir hat das gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, wir können so natürlich nochmal ganz, ganz, ganz viele Menschen erreichen. Ne? Ja. Das war zumindest mein Eindruck. Wir hatten, glaube ich, so 6.000 oder 7.000 Zuschauer und Zuschauerinnen. Mhm.
Und sogar aus der Schweiz und Österreich. Also eben nicht nur in Hamburg, sondern der ganze deutschsprachige Raum.
Ja. Und wir hatten Schulklassen, das war total schön. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, dass manche Schulen zu dem Thema häusliche Gewalt, dass die sich damit schwer getan haben, dass sie da nicht eingeschaltet haben, weil sie sich Sorgen gemacht haben, dass sie das nicht auffangen können. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr schade. Ja. Kann die Sorge verstehen. Also wir hatten Vorgespräche natürlich auch mit den Schulen und ich konnte die Sorge verstehen und kann sie auch immer noch verstehen. Wir haben da natürlich versucht, auch lösungsorientiert zu sein und Angebote gestellt und Menschen gestellt, die sozusagen da auch dann hilfreich sind in diesen Momenten. Aber sie haben sich tatsächlich, also nicht alle, aber einige dagegen entschieden. Das fand ich sehr schade, weil natürlich kann das was machen. Aber wenn man den Gedanken zu Ende denkt, ist es ja das, was es braucht, damit wir jungen Menschen helfen können. Ne? Also wenn die sich gesehen fühlen und das Gefühl haben, ah, okay, das passiert bei mir zu Hause und das macht ganz doll was mit mir und dann brechen die in Tränen aus oder dergleichen. Natürlich braucht es dann jemand, der das auffängt, aber das ist, was passieren muss, damit wir einschreiten können, ja. Damit das Sichtbarkeit bekommt. Das fand ich sehr, 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 sehr schade, dass man da so ein bisschen den Deckel draufgelegt hat. Und da sind wir auch in der Stiftung definitiv dabei, dass wir da die Sorgen der Lehrer und Lehrerinnen möglichst gut auffangen und unterstützen dahingehend, damit sie in der Zukunft bei diesen Themen nicht mehr sich dagegen entscheiden.
Bin ich absolut bei dir.
Mhm. Ja, und ich finde natürlich auch immer, man kann das durchaus mit Schülern und Schülerinnen besprechen. Ne? Also die können, die sind ja auch, das sind Menschen, sind auch hier und da, also mündig, die dürfen auch dazu was sagen. Ne? Also sowas kann man vorab, finde ich, auch wirklich mal thematisieren. Möchtet ihr euch das anschauen? Ist das etwas, was euch interessiert? So, und dann kann man das vorbereiten und dergleichen. Aber das, da müssen wir in der Stiftung uns auch anders aufstellen und dann die Sorgen ernst nehmen und dann für die Zukunft da eine gute Aufbereitung machen, damit die sich gut unterstützt fühlen. Weil das für die Zukunft, denke ich, ist das sehr wichtig.
Ja, wie gesagt, ich bin da absolut bei dir. Ich finde es auch schade, wenn das nicht passiert und vielleicht auch ein Stück weit, wenn dann Lehrer, Lehrerinnen, Berater, Beraterinnen oder Sozialarbeiterinnen sagen, wir kriegen das nicht aufgefangen. Ich sag mal, diesen ersten Gedankengang kann ich schon verstehen, aber dann vielleicht auch irgendwo zu sagen, ach Mensch, jetzt gucken wir hier den Livestream an und jetzt fällt eine Stunde Mathe aus. Wo man irgendwo unterm Strich am Ende des Lebens oder auch am Ende des Schullebens sagt, es ist doch viel wichtiger, dass wir mit den Leuten drüber reden. Und weil ansonsten wird eben wieder nicht hingeguckt, der Deckel wird zugemacht, alle funktionieren und an irgendeiner Stelle irgendwann reißt es so oder so auf und kommt an die Oberfläche. Und so ist es dann erstmal so, ja, wir haben hier funktionierende Menschen oder eben doch nur halb funktionierende Menschen. Und irgendwann kommt es halt im Leben wieder. Also deswegen ist es ja gut, so zeitig wie möglich damit anzufangen. Und das finde ich auch, ich finde das großartig, dass ihr die Schulen angesprochen habt. Und ich finde auch wirklich, dass das im Kultusministerium verankert sein müsste. Ich finde fast, es müsste in den Schulablauf irgendwie integriert werden, weil es einfach so fundamental wichtig ist.
Ja, das stimmt. Wir haben eine ganz, ganz tolle Schule in Hamburg, mit der wir zusammenarbeiten künftig. Die Direktorin ist der Knaller, das muss man einfach ganz klar sagen. Die ist sehr unkonventionell, sehr situativ. Die kann sich gut auf ihre Schüler und Schülerinnen einstellen. Und die hat einen Biss, das finde ich, ich bewundere diese Frau sehr. Und ich glaube tatsächlich auch, mit Verlaub, aber ich glaube auch wirklich, dass es häufig gar nicht unbedingt die Schüler und Schülerinnen sind, weshalb Lehrer und Lehrerinnen sagen, ich möchte mir das nicht angucken, weil ich kann das nicht auffangen. Ich glaube, es gibt ein Triggerpotenzial, was bei ihnen selbst stattfindet. Und das macht was und das wollen die nicht. Und es ist leichter, das sozusagen unter dem Deckmantel der Sorge abzulehnen. Na, und das meine ich wirklich nicht despektierlich. Das ist ganz menschlich. Das Dinge machen etwas mit uns. Und manchmal machen sie eben so viel und das weiß man vorher und das möchte man nicht. Nur die Sache ist, das kann eben nicht der Grund sein dafür, dass wir Schüler und Schülerinnen nicht die Möglichkeit geben, Sichtbarkeit zu schaffen. Ne? Das funktioniert eben nicht. Und da muss man eben aber auch die Sorge ernst nehmen und dann lösungsorientiert gucken, was können wir konkret tun, um denen ein sicheres Gefühl zu geben. So. Aber ja, also November, ich fand November toll. Ich war wirklich, wirklich auch sehr angefasst hier und da. Und ich bin ein großer Fan davon, dass Betroffene zu Wort kommen. Das ist etwas, was ich, was ich sehr, sehr wichtig finde. Wir können nicht immer über Menschen sprechen, wir müssen mit ihnen sprechen. Insofern war das auch, liebe ich diese Veranstaltung, weil die Vorständin natürlich da auch sehr, dass er groß schreibt, dass wir mit Betroffenen sprechen und dass auch eben auch Expertinnen sind, die da einen wichtigen Beitrag leisten. Wie war das für dich? Also du hattest schon eingangs gesagt, das hat auch was mit dir gemacht, diese Vorbereitung. Wenn du die Geschichten hörst und wenn du da ja ins Gespräch gehst, wie nimmst du das mit nach Hause? Ist das etwas, was dich nachhaltig beschäftigt? Oder kannst du sozusagen das so entscheiden, dass du sagst, das war jetzt hier ein Job, jetzt ist, keine Ahnung, 20 Uhr, jetzt gehe ich nach Hause und dann ist das auch verschwunden?
Nee, das ist nicht verschwunden. Das kommt vielleicht wirklich auf den Job an. Bei manchen Jobs rede ich wirklich von Jobs. Bei Gewalt im Alltag würde ich eher von einem Projekt sprechen, weil das, wie gesagt, so eine Sache ist. Also schon seit November 2019 oder eben davor in der Vorbereitung habe ich mich damit beschäftigt und das ging auch darüber hinaus weiter. Und dann ging es ja auch 2020, also eben mit dem Livestream weiter. Und auch davor und danach ist es irgendwie, du siehst irgendwas, also die Aufmerksamkeit bleibt da, und wie ich es auch schon gesagt habe, ich bin ein empathischer Mensch, also ich schaffe das schon auch zu sagen, das ist quasi nicht meins, nicht mein Thema, aber trotzdem eben da einfach zuzuhören, mitunter eben mitzufühlen und gerade nach November 2020, weil es eben 2 bzw. 3 Themen waren, aber 2 Themen in der Tiefe, wo wir über die Gewalt gesprochen haben, da konnte man sich dann natürlich noch viel mehr auf die Themen spezialisieren und konzentrieren. Und da habe ich auch so dann über Social Media mehr Feedback bekommen. Also von Leuten, die mir folgen, aber auch von Leuten, die eben beispielsweise den Livestream gesehen haben, die mich daraufhin angeschrieben haben, wo das dann auch einfach an dem Wochenende und so ein paar Tage danach, wo das dann wirklich auch einfach noch weiterging. Also schon alleine dadurch, dass man vielleicht so ein bisschen eine zeitliche Verzögerung hat, hört es ja überhaupt nicht auf. Und ich habe mich wirklich intensiv damit beschäftigt. Dann war auch der Livestream, der Tag an sich war ja auch lang. Du hast es ja auch gesagt, dass die Pausen wirklich, also es war schon knackig, kann man sagen, dass ich echt so 2, 3 Tage gemerkt habe, so boah, körperlich, hier passiert gerade noch ganz viel. Und dann, da muss ich dann auf jeden Fall da achte ich auch auf mich und da gucke ich auch, dass ich dann meine Ruhezeiten habe, um die Akkus wieder aufzuladen.
Jetzt haben wir es ja vorhin schon gesagt, dass wir in diesem Jahr 2-mal mit Gewalt im Alltag an den Start gehen. Und jetzt ist es ja quasi in 4 Wochen schon soweit.
Ja.
Ich würde mal ein bisschen erzählen, was wir da so machen jetzt im März. Ja. Und also, liebe Leute, hier wäre jetzt ein Trommelwirbel, hätte ich einen, aber ich habe leider keinen, also müsst ihr euch den bitte vorstellen. 26. und 27. starten wir mit unserer Veranstaltung Gewalt im Alltag im März und zwar diesmal mit den Oberthemen Gewalt am Arbeitsplatz und Gewalt in der Pflege. Und das Ganze wird aber schon einen Tag vorher am Abend sozusagen eingeläutet mit einer Theaterproduktion, einer meiner Theaterproduktionen tatsächlich, und zwar mit Body Rule. Und Body Rule wird gezeigt an allen drei Abenden um 19 Uhr und die Veranstaltung wird ganztägig unter www.gewalt-im-alltag.de gezeigt werden. Und da gibt's dann auch wie im November die Möglichkeit, sich die Vorträge anzuhören, in die Dialogrunden hineinzuschalten. Man kann sich beraten lassen, man kann in den Kontakt gehen mit den Fachberatungsstellen zu den verschiedenen Themen. Aber die Oberthemen, ja, Gewalt in der Pflege und Gewalt am Arbeitsplatz. Janine, Gewalt in der Pflege, ich finde das super, dass wir das im März so explizit tatsächlich nochmal aufnehmen. Ein unfassbar wichtiges Thema, wie ich finde. Ich hatte vor kurzem eine Folge gemacht mit einer Pflegefachkraft und man mag es fast nicht glauben, aber da werden so viele Dinge tabuisiert. Da wird es ist fast unmöglich, jemanden zu finden, der sich traut, zu sprechen.
In diesem, ja.
Das ist Wahnsinn, wirklich. Also wenn man da ein bisschen thematisch reingeht, wird es sehr schnell sehr klar, dass wenig Menschen über die Missstände sprechen können, wollen und dergleichen. Umso wichtiger finde ich, dass wir das wirklich versuchen und da auch da Sichtbarkeit schaffen. Wie siehst du das? Also besonders den Bereich Gewalt in der Pflege, vielleicht einmal als erstes und dann zum großen Bereich Gewalt am Arbeitsplatz.
Auch da gebe ich dir wieder vollkommen recht. Ich finde es auch sehr gut, dass wir darüber reden. Wenngleich ich auch denke, wow, Gewalt in der Pflege ist, glaube ich, so ein Mammutprojekt. Weil ich auch glaube, dass Leute zu finden, also wir hatten es auch 2019 ja bei den 7 verschiedenen Formen der Gewalt mit dabei. Da hatten wir 1 Stunde schon Gesprächsrunde, die ich auch sehr aufschlussreich fand. Und ich glaube auch, Leute zu finden, die darüber reden, das wird vielleicht ein bisschen schwierig, weil einfach auch, wenn man sich die Pflegekräfte oder die Pflege in Deutschland anschaut, es ist ja auch ich weiß, es ist wahrscheinlich 100, oder? Ich weiß gar nicht, ob es 100% privat ist. Auf jeden Fall sehr viele private Träger. Mhm. Dementsprechend wäre es natürlich auch sehr schlechte Presse, wenn jetzt jemand ankommen würde und sagen würde, ja, bei uns im Haus passiert das. Also es passiert ja sowieso immer nie. Es passiert ja auch nicht in Schulen und so weiter. Es passiert ja bei niemandem. Es ist ja immer bei den anderen. Und wie gesagt, gerade wenn das private Träger sind, ist es ja noch umso schwieriger. Und dann hat man natürlich diese zwei verschiedenen Aspekte, die wir sicherlich auch beleuchten werden. Einerseits die Pflegekräfte an sich, die vielleicht auch das ein oder andere Mal unter Zeitdruck stehen, vielleicht irgendwie, jeder Mensch ist ja auch unterschiedlich, ne? Dann vielleicht mal irgendwie grob irgendwie jemanden anpacken und der eine sagt so, oh, das war jetzt vielleicht schon ein bisschen zu viel, das war jetzt schon ein Kneifen, und der andere sagt, ja, das ist halt normale Arbeit und ich muss das jetzt machen. Also so also aus dieser Perspektive, also von den Pflegekräften, als auch die andere Seite, dass ja vielleicht auch Leute, die pflegebedürftige Menschen, dass die ja vielleicht auch mal irgendwie jemanden beleidigen oder hauen oder ich weiß gar nicht, wie man es jetzt noch alles ausdrücken könnte. Also das ist jetzt wirklich gerade an der Oberfläche gekratzt. Aber auf jeden Fall diese beiden Sichtweisen plus halt alles, was dann noch ringsrum passiert, das wird, glaube ich, sehr intensiv.
Ja, das glaube ich auch. Also besonders diese Perspektiven, die da aufgemacht werden. Einmal, ne, Gewalt an einem Menschen, der gepflegt wird. Dann einmal die Gewalt von einem, der gepflegt werden muss, an der Pflegefachkraft. Und natürlich auch die Gewaltsituationen, die im häuslichen Bereich stattfinden können. Das heißt, wenn ich von zu Hause aus jemanden pflege als Familienmitglied und so weiter, die Schwierigkeiten dort. Und auch der rechtliche Bereich. Wie sieht das eigentlich alles rechtlich so aus? Also da werden ganz, ganz viele wichtige Punkte aufgemacht in diesem Oberthema. Ich bin sehr glücklich, dass wir das tun. Und musste tatsächlich in meiner Vorbereitungszeit zu der Podcast-Folge, die wir dazu gemacht haben, auch feststellen, wow, da ist wirklich viel los, was wirklich eigentlich so nicht laufen sollte. Und ich hoffe, dass ein paar Menschen da es schaffen, einen Tick mutiger zu werden und auch darüber zu sprechen, weil es ist ja immer so. Also wenn wir nicht darüber reden, können wir nichts ändern. Ne? Müssen möglichst viele Menschen mitbekommen, dass da ein paar Sachen nicht so richtig laufen. Und Gewalt am Arbeitsplatz. Ich meine, Gewalt in der Pflege ist ja auch irgendwie Gewalt am Arbeitsplatz. Zumindest ja. Kann das auch sein. Und da haben wir wieder diese Überschneidung. Und trotzdem muss man es auseinander nehmen, in Anführungszeichen, weil das eine Feld so riesig ist. Man kann es nicht vermischen, obwohl das eine auch das andere ist. Genau, beim Thema Gewalt am Arbeitsplatz ist es auch ein riesiges Feld. Da geht es zum Beispiel auch um das Thema Übergriffigkeit, sexualisierte Gewalt, verschiedenste Perspektiven dazu. Auch da geht es um rechtliche Themen zu der Sache. Und da freue ich mich auch sehr drüber. Also nicht, weil ich das alles ganz supi finde, sondern weil ich es gut finde, dass wir da noch mehr expliziter an die Thematik rangehen. Und ich hatte ja schon gesagt, dass wir dazu auch Bodyrule zeigen. Ich finde es gut, dass wir da verschiedene Stilmittel finden, um das Ganze auch zu visualisieren. Weil ich glaube, dass es hilfreich ist, sich Dinge anders anzuschauen und nicht sofort zu sagen, damit möchte ich nicht so viel zu tun haben, weil es ist ja auch ein schweres Thema. Das finde ich sowieso immer sehr gut, dass wir da einen guten Weg finden, das zugänglich zu machen.
Ja.
Was mitunter sehr, sehr wichtig ist. Und du wirst auch diese Veranstaltung moderieren.
Ja.
Bist du schon vorbereitet? Ist ja fast soweit, ne? Also lange ist nicht mehr hin.
Ja. Nee, das stimmt, lange ist nicht mehr hin. Nee, also oberflächlich vorbereitet, aber tiefenmäßig bin ich noch nicht vorbereitet. Nächste Woche haben wir Briefing, nächste Woche kommen die, gut, es ist jetzt, glaube ich, schwierig im Podcast zu sagen, nächste Woche, aber so ungefähr vier, fünf Wochen haben wir jetzt noch und nächste Woche haben wir dann das erste Briefing. Wo ich eben die ersten Sachen bekomme. Ich glaube, das Programm, habt ihr das schon online? Also wenn dann so diese Sachen stehen, die Abläufe, wer alles eingeladen ist, dann kann es in die tiefen Planung, in die tiefen Vorbereitung gehen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch sehr auf dein Theaterstück. Dass man letzten Endes vielleicht auch mit Storytelling, mit so in Geschichten verpackt, da einfach nochmal andere Zugänge hat. und Gewalt am Arbeitsplatz. Das wird auch ein sehr spannendes Thema. Ja, also auch da eben die verbale Gewalt, also auch die physische Gewalt. Und ich hoffe, dass wir es auch beleuchten können, eben jetzt gerade durch Corona, durch das ganze Homeoffice. Mhm. Ja, wie ist das, wenn beispielsweise eine vierköpfige Familie in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ist, ohne einen Balkon, zwei erwachsene Menschen sind im Homeoffice, haben dann noch ihre Kinder und man versucht da irgendwas zu machen. Und also letzten Endes könnte man dann schon so weit gehen, vielleicht, dass die Kinder, die einem auf der Nase rumtanzen, dass das je nachdem dann auch schon Gewalt am Arbeitsplatz ist, ne?
Ja, also Corona ist natürlich, so satt man es auch irgendwie hat, das Ganze ist natürlich für ganz, ganz viele Bereiche hochdramatisch und sorgt dafür, dass besonders das Thema Gewalt natürlich nochmal ganz anders stattfindet. Ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm für all die Kinder, die keine Möglichkeit haben, durch öffentliche Institutionen zu entweichen. Ja. Das macht mich teilweise wirklich sehr hilflos und wütend. Und ich habe das Gefühl, ich würde da gerne irgendwie teilweise ja an den Türen klingeln und sagen, hi, na, ich wollte nur mal kurz ihr Kind abholen, damit ich eine Runde mit dem spazieren gehen kann. Ja. Also irgendwie so wirklich konkret irgendwie da tätig werden, das macht es sehr, also ist für mich tatsächlich mit das Schwierigste in dieser Zeit zu wissen, da geht sehr, sehr vielen Kindern gerade sehr, sehr, sehr schlecht. Oh, ja. Deshalb...
Ja, möchtest du zuerst? Nee, ich wollte sagen, also ich glaube, das wird auch, das wird man jetzt, also wie so viele Sachen, die man jetzt im Moment gerade gar nicht messen kann, dass Menschen an Vereinsamung sterben oder dass Menschen Suizide begehen, weil sie existenzielle Probleme oder Schwierigkeiten oder Ängste haben. Und ich glaube, bei den Kindern, die ja teilweise, also je nachdem auch in welchem Alter, da seid ihr die Experten, da kennt ihr euch besser aus, aber dass die eben teilweise nicht sozialisiert sind und, sagen wir mal, mehr oder weniger fast ein Jahr alleine sind oder mit den Eltern zusammen, aber nicht mit anderen Kindern. Und ich glaube, da werden noch mal so viele Langzeitschäden kommen, was man auch nicht gleich nächstes Jahr sehen wird. Aber wenn diese Menschen dann erwachsen sind, könnte es auch sein, dass da echt noch mal eine ganz andere Welle auf uns zurollt.
Das sehe ich sehr ähnlich. Deshalb wäre meine Empfehlung tatsächlich an dieser Stelle immer, liebe Menschen, seid situativ und entscheidet im Sinne des Kindes. Mhm. Und wenn das bedeutet, dass man, ich bin mir nicht sicher, ob ich das so formulieren sollte jetzt, aber ich glaube, es gehört mehr zur Wahrheit als wir dürfen gar nichts mehr tun, weil es mitunter dafür sorgt, dass es auf anderer Ebene hochdramatisch werden könnte. Mhm. Deshalb guckt immer im Verhältnis, was wiegt gerade schwerer, was nicht heißt, also ne, man muss sich an Regeln halten, das ist alles gerade ganz, ganz wichtig und bitte tut das auch, aber guckt auch auf anderer Ebene, was ihr braucht und versucht es im Rahmen der Möglichkeiten dann auch euch zu nehmen. Ich glaube, das ist wichtig, weil es sonst an vielen anderen Stellen dramatisch wird. Und ich glaube tatsächlich auch mit der Möglichkeit der Selbsttests, dass man das dann auch tatsächlich hier und da ein bisschen einfacher wieder sich nehmen darf. Mhm. Und vielleicht noch ergänzend dazu, seid aufmerksam und schaut euch ein bisschen um und guckt, ob da jemand in eurem Umfeld vielleicht Hilfe braucht. So. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir in Zeiten wie diesen aufeinander Acht geben.
Ja.
Und wenn du, Janine, was ich dich fragen möchte, ist, wenn dir Menschen, also wenn du jemandem erzählst, es gibt diese Veranstaltung im März und es sind die und die Themen und so, warum sollten Menschen sich das anschauen? Was würdest du denen sagen, warum das einen Mehrwert hat?
Ich habe selber schon bei mir eben in der Recherche gemerkt, dass mich das ein oder andere selber betrifft, also wo ich jetzt so gesagt hätte, nö, bei mir persönlich spielt das gar keine Rolle, wo ich dann so auch nach den Definitionspunkten gemerkt habe, so, ui, okay, da ist ja doch irgendwie das ein oder andere auch bei mir selber. Jetzt nicht total aktiv, aber zumindest irgendwie schon mal erlebt, also entweder ich persönlich oder auch in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis, also von daher einfach sich da weiterzubilden und eben auch eine Anlaufstelle zu geben, ganz viele Organisationen, die da auch verlinkt sind, um zu sagen, also da gibt's, ich habe das selber nicht gewusst, dass es so viele Möglichkeiten, so viele Hilfemöglichkeiten in Hamburg und in Deutschland gibt. Das finde ich total, total gut. Und einfach eben auch dieses Thema, dass es nicht totgeschwiegen wird, dass wir über Sachen reden, dass Sachen gesehen werden. Und mitunter ist es ja auch manchmal so, selbst jetzt bei Freunden irgendwie, man hat dann da eingefahrene Situationen und man kann es irgendwie nicht ändern, aber einfach zu sagen, da gibt es etwas und ihr könnt euch auch anonym beraten lassen. Von daher schau da einfach mal, hör mal in dich rein, ob das das Richtige für dich ist.
Hast du ein Erlebnis oder ein Gespräch oder Ähnliches im Kopf, wo du sagst, das hat dich so, das ist etwas ganz Besonderes für dich gewesen in den, also 2019, 2020 in den Veranstaltungen, wo du sagst, das hat mich nachhaltig irgendwie berührt oder das ist mir im Kopf geblieben, das werde ich auch so schnell nicht vergessen. Gibt es da so einen Moment?
Ja, das war tatsächlich das Vorgespräch mit der Frau Schreiber, also die Betroffene, die sexualisierte Gewalt erlebt hat und die sich bereit erklärt hat, darüber zu sprechen. Also schon im Telefonat mit ihr habe ich vorhin ganz kurz gesagt, also das war die Frau, wo ich dann auch angefangen habe zu weinen, weil ich dachte, mein Gott, also das ist, also was sie erlebt hat, aber dann eben auch wieder dieser Umkehrschluss, dass sie das verarbeitet hat und dass das Leben weitergeht und dass sie Verantwortung dafür übernimmt, dass sie Verantwortung darüber übernimmt, dass sie ihr Leben sozusagen, dass sie lernt, damit zu leben und auch anderen Frauen eine Perspektive bietet. Und das fand ich so großartig und so eindrucksstark. Das fand ich richtig, richtig klasse.
Ja, ich mochte das auch sehr. Ich mochte die Energie dieser, ich nehme mir das Leben, weil es mir verdammt nochmal zusteht. Und ich bin mehr als das, was mir widerfahren ist. Und genau. Ich erwarte, dass andere das auch verstehen. Das hat mir gut gefallen. Das stimmt, ja. Ja, Janine, wir sind schon fast am Ende.
Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht.
Wahnsinn, ja. Das denke ich auch jedes Mal. Ich denke, manchmal habe ich Sorge und denke, hoffentlich kriegen wir genügend, also haben wir genug zu erzählen. Aber jedes Mal ist es tatsächlich länger als erwartet. Ich bedanke mich erst einmal für deine Zeit und für dieses sehr, sehr schöne Gespräch. Aber bevor ich mich von dir verabschiede, dieser Podcast hat ein Ritual. Und zwar gibt es immer am Ende des Podcasts eine Off-Topic-Frage. Und wie immer gilt, ich würde dir diese Frage stellen. Und du darfst entscheiden, ob du sie beantworten möchtest. Du kannst auch einfach sagen, das möchte ich nicht. Und dann musst du das natürlich nicht tun. Wenn du sie beantworten möchtest, sei einfach ganz spontan. Denk nicht so viel darüber nach. Und darf ich anfangen?
Ja, ich bin gespannt.
Wenn du 3 geschichtliche Personen zum Essen einladen könntest, welche wären das?
3 geschichtliche Personen zum Essen einladen. Jesus, Kleopatra und den Buddha.
Ja. Kleopatra, mein Auto hieß so, weil es eine Clio war und dann habe ich sie Kleopatra genannt.
Oh, wir hatten mal eine Katze, die hieß Kleopatra.
Ich mag diesen Namen. Ich finde das sehr, es ist so stark, oder? Es hat sowas, man fühlt sich direkt so, ich finde jetzt auch gar kein Wort dafür, aber es hat so eine sehr, sehr, sehr besondere Kraft. Was würdest du mit Kleopatra so schnacken?
Besprechen. Ich finde das total interessant. Das könnte jetzt schon wieder fast sehr politisch werden. Im Prinzip leben wir ja, es hat sich so über die Jahrhunderte ergeben, wir leben ja nach wie vor in einer, meiner Meinung nach, ich hoffe, jetzt kommt kein Shitstorm, patriarchalischen Gesellschaft. Und es gab immer wieder Hochkulturen und wir hatten wirklich schon, also auf der Welt, in der Weltheitsgeschichte, und das war vor allen Dingen auch bei den alten Ägyptern so, dass die Frau sehr gleichgestellt war und dass die Frau als Gottheit verehrt wurde. Und ich glaube, das hat man bei Kleopatra sehr stark gesehen und auch, dass sie so so regieren konnte. Es geht jetzt gar nicht so ums Regieren, sondern eher so, wie sie das geschafft hat, dass die Menschen, auch dass die Männer so zu ihr geguckt haben. Ich soll jetzt nicht so einen falschen Touch haben. Ich kann das jetzt gerade schwer in Worte fassen. Eher so, also wie das halt war. Was müssen die Gegebenheiten sein, dass wir eine wirkliche Gleichberechtigung haben?
Ja. Ja, bin ich bei dir? Bin ich bei dir? Ach, das wäre schön, oder? Ich würde super gerne ich meine, es ist keine wirklich geschichtliche Person, aber ich würde so gerne mal mit Romy Schneider sprechen. Aber leider geht es nicht mehr. Ja, aber ich mag diese Fragen, weil das irgendwie, ich finde, man geht da auch nochmal ganz anders selbst in sich. Und ich würde jetzt nicht so sofort auf solche Fragen kommen, wenn ich mit Menschen in ein Gespräch gehe.
Das stimmt.
Aber es sorgt dafür, dass es nochmal eine andere Ebene aufmacht und man den Menschen nochmal ein bisschen anders kennenlernt.
Total, ja, das stimmt.
In diesem Sinne bedanke ich mich nochmal für dieses schöne Gespräch, für deine Zeit. Ich freue mich sehr darauf, dass wir uns dann ja schon in einem Monat sehen. Und für alle, die sich weiter informieren möchten, ihr könnt das auf mehreren Kanälen tun. Ihr könnt es auf der Homepage tun, www.gewalt-im-alltag.de. Dort wird dann auch am 26. und 27. die Veranstaltung via Livestream gezeigt werden. Und natürlich haben wir auch Social-Media-Kanäle. Das heißt, ihr könnt sowohl auf Facebook als auch auf Instagram euch informieren. Und wenn ihr Fragen habt, vorab bitte immer und zu jeder Zeit fühlt euch frei, uns da Fragen zu stellen, die wir euch natürlich dann auch schnellstmöglich beantworten werden. In diesem Sinne, bleibt gesund, seid lieb miteinander und bis zum nächsten Mal.